grüße euch auch ganz herzlich und freue mich, dass ich hier sein kann. Ich möchte die Zeit nutzen für das Wort. Ich habe in den letzten 2 Jahren, nachdem ich die Gemeinde in Frankfurt abgegeben habe, immer wieder auch sehnsüchtig den Herrn gefragt und angefleht: Herr, was ist jetzt mit unserem Land eigentlich los? Und er hat immer wieder darauf hingewiesen: Schau in zwei Richtungen, einmal in das Wort Gottes, und zwar in das gesamte Wort Gottes, und schau mit offenen Augen in die Nation und in die Gemeinden. Was du siehst im Land und was du siehst in den Gemeinden, das ist dein Deutschland. Und versuche, das, was du siehst, in einen Zusammenhang zu bringen mit meinem Wort. Und mein Wort wird dich lehren und wird euch lehren, wie ihr die Gegenwart und die Zukunft bewältigen werdet, und zwar in einer Weise, wie ihr es euch bisher nicht habt vorstellen können. Gott ist gut. Amen. Gott ist wirklich gut, und Gott ist gut zu Deutschland. Habt ihr gemerkt, wenn ich sage, Gott ist gut, dann kommt eine fast euphorische Resonanz von euch. Wenn ich sage, Gott ist gut zu Deutschland, dann ist diese Euphorie irgendwie nicht mehr hörbar. Aber ich habe gesagt, Gott ist gut zu Deutschland. Amen. Es ist wirklich so. Gott ist gut und Gott ist stark. Aber er hat eine dritte Eigenschaft, die ist für den Augenblick und für unser Land eigentlich am bedeutungsvollsten. Und ich glaube, ich bin eigentlich sicher, diese dritte Eigenschaft haben wir am wenigsten im Herzen. Wir haben sie gehört, wir haben sie verstanden, wir haben sie im Kopf, aber wir haben sie nicht im Herzen. Und daraufhin möchte ich die Bibelstelle bringen, auf deren Grundlage wir uns heute bewegen wollen, wenn wir drüber nachdenken. Und ich bitte um Erbarmen für mich, wenn es mal ein bisschen prophetisch und mal ein bisschen 1, 2, 3 logisch, dann wieder weniger logisch, mehr prophetisch und so ist. Bitte erbarmt euch, denn wenn ihr mich schon eingeladen habt, dann müsst ihr eigentlich dieses Erbarmen gleich auch im Herzen haben, ja? Ich gehe davon aus. Also die Bibelstelle steht, und das Buch, das wir im Augenblick, und das ist sicher etwas, was nicht nur mich betrifft, aber Gott drängt es mir förmlich auf, ist das Buch des Propheten Daniel. Und ich beschäftige mich damit so viel ich kann, und ich habe auch ein kleines Büchlein mit Anregungen für unsere Möglichkeit, die Welt um uns herum zu erreichen, geschrieben. Nicht von der Welt, doch für die Welt. Und auf dieser Grundlage, da sind Ergänzungen zu dem drin, was ich hier heute sage. Auf dieser Grundlage bewege ich mich jetzt schon länger. Daniel ist ein Mann Gottes gewesen, und er hat etwas über Deutschland gesagt. Ja, du fragst dich, wo steht Deutschland in der Bibel? Wo steht unser Deutschland in der Bibel? Es steht an vielen Stellen, aber ganz besonders beim Propheten Daniel. Warum? Weil Gott ihm die ganze Weltgeschichte, offenbart hat, in Träumen, in Visionen, in Erkenntnissen. Und der Mann ist steinalt geworden, der hat 4 Könige überlebt und 4 Königen gedient. Er hat den größten Reichen seiner Zeit gedient, und zwar mit ganzem Herzen. Und hier kommt die erste Botschaft für dich und für mich. Wir Gotteskinder, die wir wissen, was in dieser Welt gilt und was in dieser Welt entscheidet, Wir müssen lernen, unserem Land zu dienen. Das ist das Wichtigste und das haben wir weitgehend nicht verstanden. Wir dienen allem Möglichen, aber wir dienen noch nicht mit Freuden unserem Land. Lasst mich die Bibelstelle als Grundlage bringen. Daniel, nachdem er einen Traum seines Königs Nebukadnezar, das war ein tief okkulter babylonischer König. Babylon steht immer für das Leben der Menschen ohne Gott. In der ganzen Bibel, von 1. Mose 10, da wurde Babel von Nimrod gegründet, bis zur Offenbarung. Immer ist Babel der Ort und die Gemeinschaft und das Leben ohne Gott. Dafür steht Babel. Und in dieses Babel war Daniel mit einigen Freunden verschleppt worden, nachdem der König Nebukadnezar Jerusalem eingenommen hatte. Und Daniel und seine Freunde wurden am Hofe Nebukadnezars erzogen und sie sollten Berater des Königs werden. Und Nebukadnezar hatte einen Traum, weil er in einer unglaublichen Weise in sehr, sehr kurzer Zeit die Welt beherrschen konnte. Und er war so beunruhigt darüber, dass er Gott fragte, seinen Gott natürlich fragte, aber der konnte ihm keine Antwort geben. Was bedeutet das alles? Aber der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dein Gott und mein Gott, war da und er gab ihm Antwort in einem Traum. Nur niemand konnte diesen Traum erzählen und niemand konnte diesen Traum deuten, außer einer, der die Gabe der Traumdeutung von Gott bekommen hatte, und das war Daniel. Und in diesem Traum, den er seinem König Nebukadnezar erzählte, war die ganze Weltgeschichte vorgeschattet. Die ganze Weltgeschichte, und auch in dieser Vorschattung der Weltgeschichte ist Deutschland irgendwo drin. Und als David und seinen Freunden das gelungen war, sie hatten von Gott gehört und konnten selbst einer ganz okkulten Umgebung und ihrem König mit ihrem ganzen Herzen dienen. Nachdem das geschehen war, sagt er Folgendes, Daniel 2, Vers 20. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige, Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten, Premierminister ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich hast wissen lassen, was ich von dir erbeten habe. Denn du hast mir und uns die Sache des Königs wissen lassen. Das ist ein Loblied, ein Anbetungslied, ein Anbetungsgedicht auf den Gott, den wir anbeten in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen. Er ist in Kontrolle. Er ist auch jetzt in diesem Augenblick in Kontrolle. Er ist auch in Kontrolle über deinem Leben. Und er ist auch in Kontrolle über dem, was in Deutschland geschieht. Er ist völlig informiert, was im Bundesland Baden-Württemberg passiert. Er ist völlig informiert, was in der Bundesrepublik Deutschland passiert. Er ist völlig darüber sich im Klaren, wie seine Pläne unter Einbeziehung der Bundesrepublik Deutschland sich fortentwickeln werden. Kannst du das ergreifen? Kannst du das fassen? Kannst du Ja dazu sagen? Wenn es denn aber so ist, dass Gott in Kontrolle ist, dass Gott auch unseren wirtschaftlichen Niedergang der letzten 10, 12 Jahre weiß, kennt, informiert ist und mit einbaut in seine Pläne, bist du immer noch bereit, ihn als den, der vollständig unter Kontrolle ist und in Kontrolle ist, zu sehen und daran zu glauben? Wenn das so ist, dann hat das Konsequenzen für jeden von uns. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass es dieser eine Gott ist, der alleine ausschließlich die Kontrolle auf diesem Erdenrund, und allein das interessiert uns, wir sind ein bisschen anders als vielleicht andere, die den Mars besiedeln wollen. Wir brauchen das im Augenblick nicht. Wir haben Nöte genug, um unser eigenes Besiedlungsprogramm in Nord und Süd und Ost und West hinzukriegen. Glaubst du das? Ich muss dir diese Frage immer und immer wieder stellen, denn ich musste sie mir auch stellen. Gott ist so gewaltig. Gott ist so großartig. Gott ist so mächtig. Gott ist so über alle Maßen, rund um den Erdball, in jeder Nation zu Hause, durch den Heiligen Geist und sein enormes Wirken. So ist es auch hier bei uns. Wenn wir von seiner Größe einen Abstrich machen oder wenn wir seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Güte, von der wir sicher alle überzeugt sind, aber auch sein In-Kontrolle-Sein über unsere individuellen Existenz und über der Existenz unserer Nation in Frage stellen, dann können wir nicht in den Vollbesitz unserer Möglichkeiten kommen, um diesem Land, dass wir einige anfangen zu lieben, wirklich zu dienen. Ich frage dich, wie sehr liebst du dein Deutschland? Was hast du getan, damit du dieses Land lieben kannst? Mit all seiner Historie, mit all seiner bürokratischen Übersäuerung, mit all seinen überzogenen Ängsten und Befürchtungen. Ich frage dich, wie und wo ist bei dir der Groschen gefallen, dass du nur etwas für dieses Land tun kannst, wenn du es lieb hast? Wann ist bei dir der Groschen gefallen? Überlege das einen Augenblick. Und ich sage dir, es ist keine Schande, wenn du sagst, bei mir ist der Groschen noch nicht gefallen. Niemand kommt hier unter Druck. Niemand. Das Evangelium und dieses Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die Daniel uns hier bringt, dies ist ein Evangelium, das könnte von einem anderen Stern sein. Du Gott bist in Kontrolle. Du bist so stark und gut. Aber nicht nur, dass du stark und gut bist, du setzt auch die Zeiten für die Regierenden. Du setzt sie ein, du setzt sie ab. Glaubst du das? Dass die Zeit eines Joschka Fischer in den Händen unseres Gottes liegt? Glaubst du das, dass unser Bundespräsident genau in der Zeit sein Amt angetreten hat, als es der eine große, starke, heilige, wahre Gott, den wir in Christus Jesus anbeten, als er es wollte? Glaubst du das? Ist das für dich hier angekommen? Das ist so wichtig. Dieser Gott ist unglaublich. Und wenn wir dahin kommen, das für unser Land, für unsere Nation in Anspruch zu nehmen, dann kommt definitiv und zwangsläufig etwas anderes dabei heraus in Bezug auf unseren Dienst an der Nation, als das bisher der Fall gewesen ist. So ist es mir gegangen. Ich darf auch immer wieder Biografisches einfließen lassen. Ich habe gefragt, Herr, was, Was kann ich noch tun? Ich bin jahrelang durch die Gegend gereist, zusammen mit meiner Frau, mit Leuten wie John Dawson und anderen heiligen Männern aus allen möglichen Nationen und habe überall in der Welt Buße getan für unsere Geschichte und vor allen Dingen für den Holocaust und was in der Kirchengeschichte den Juden angetan wurde. Überall sind wir gewesen, da wo die Konzilien stattgefunden haben, in Nicea, in der Türkei, in Rom, in der Laterankirche, in Spanien, wo die frühen ersten Verfolgungen der Juden stattgefunden haben seitens der Kirche. Wir sind überall gewesen. Wir sind in Israel gewesen, viele, viele Male. Wir haben mit messianischen Leuten zusammen gebetet. Wir haben Buße getan, wir haben geschrien, wir haben geweint. Wir haben unser Land aus dem Dreck rausholen wollen mit unserer Bußfertigkeit. Und ich sage euch etwas. Am Ende hat der Heilige Geist mir klar gemacht, das ist alles gut und das ist richtig, was du da gemacht hast. Das war nicht falsch. Aber er sagt, es ist immer noch die Zeit der Gnade und ich entscheide, was mit meinem Deutschland zu geschehen hat und wann mein Deutschland frei ist. Ich habe das letzte Wort. Und seitdem ich das kapiert habe, wie viele Male habe ich jüdischen Menschen die Füße gewaschen? Das war gut und richtig. Und es hat mir persönlich immer wieder ein Stück reif werden in meiner eigenen Arroganz, in meinem eigenen Stolz, in meiner eigenen Überheblichkeit, in meiner eigenen Wichtigtuerei. Es hat mir immer ein Stück weiter zum Reif- und Erwachsenwerden geholfen. Aber Gott, der Vater, sagt durch den Heiligen Geist zu mir, das ist nicht das, weswegen ich dieses Land segne, liebe und durchbringe und an sein Ziel führe. Und ich sage euch was, ihr Lieben, als Nation haben wir in dieser Beziehung sogar versagt. Wir haben fast 60 Jahre nach Staatsgründung, nach dem Zweiten Weltkrieg, und es ist nicht sehr viel passiert, was hätte passieren müssen, in Richtung Frankreich, in Richtung Dänemark, in Richtung Holland, in Richtung Belgien, in Richtung Italien, in Richtung Österreich, in Richtung Ungarn, Tschechien, Slowenien, Kroatien, wo auch immer, in Richtung Polen. Dass Willy Brandt ja, irgendwann in Polen gekniet hat und gesagt hat, ich bitte um Vergebung. Das war ein wichtiger Meilenstein. Ich habe das damals nicht verstanden. Als auf Anraten von Elie Wiesel, der im Deutschen Bundestag gesprochen hatte, der Ex-Bundespräsident Rau in der Knesset in Jerusalem Vergebung erbat für das, was Deutschland getan hatte. Das waren einige wenige Highlights. Aber ansonsten, ihr lieben Freunde, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Brüder und Schwestern, ist nicht viel geschehen. Und trotzdem haben wir uns oft in unseren Herzen Gedanken gemacht, wir haben uns Mühe gegeben. Und Gott sagt auf all diese Mühe, er sagt, prima, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, wer immer etwas in diese Richtung getan hat. Aber die letzte Entscheidung habe ich. Es ist die Zeit der Gnade. Es ist die Zeit der Gnade. Und das, was geschehen ist, das könnt ihr nicht wieder gut machen. Ihr könnt nicht die vielen zerbrochenen Herzen, die auch heute noch an der Ursächlichkeit des Holocaust leiden. In Israel schätzt man, dass es jeder Vierte ist. Ihr könnt das nicht wieder gut machen. Es ist meine Gnade. Es ist meine Güte. Ich bin der Herr der Geschichte. Und ich entscheide, wie ich mit meinen Söhnen und Töchtern und mit den Völkern, die ich mir geschaffen habe, umgehe. So, das ist, glaube ich, sehr wichtig, sehr herausfordernd, aber es ist notwendig, dass wir das wissen. Gott ist in Kontrolle. Das Zweite, was uns sehr bedeutsam sein muss, ihr lieben Freunde, dass wir unser Land verstehen. Wir sind im Augenblick dabei, und da können wir die Gemeinde Jesu Christi auch nicht ausnehmen. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Wir sind im Augenblick dabei, danach Ausschau zu halten, wie wir unsere Unzufriedenheit wieder loswerden können. Oder anders ausgedrückt, wir haben den höchsten Grad, wenn man den Meinungsforschern glauben will, den höchsten Grad an Unzufriedenheit in unserer Nation erreicht, den wir seit Kriegsende hatten. Oder seit Menschengedenken. Ihr Lieben, ich darf uns alle daran erinnern, wir haben mehrere Jahrzehnte Frieden gehabt in einem Land, in dem es eigentlich nie Frieden dieser Art gegeben hat. Wir konnten uns als Nation formieren, wir konnten wachsen, wir konnten demokratische Grundlagen in unserem Land auf Bundes-, Landes-, Kommunalebene legen, wir konnten lernen, demokratisch zu werden, wie die Völker um uns herum schon waren. Wir konnten lernen, als Deutsche aus einer Unreife, die uns auch jetzt noch manchmal plagt. Die Franzosen nennen das die Incertitude allemande, die deutschen Unwägbarkeiten. Früher waren sie aggressiv, heute jammern sie vor sich hin. Bitte mir das nicht übel zu nehmen. Es ist einfach so, man muss den um uns herum lebenden Menschen auch gestatten, dass sie eine gewisse Affinität zu uns bekommen. Und das geschieht manchmal dadurch, dass sie auch Dinge sagen, wie sie uns sehen, wie wirken wir auf die Franzosen. Sie sagen, das kann man nie genau sagen, das kann man nie berechnen. Mal sind sie so, mal sind sie so. Jetzt ist alles in Moll seit der Wiedervereinigung in einer besonderen Weise. Und ihr lieben Freunde, wir müssen in dieser Zeit, da bin ich fest von überzeugt, erkennen, dass wir von diesem, ich will es mal vorsichtig sagen, übertriebenen, manchmal richtig stumpfsinnigen, immer wieder die gleiche Platte abspielen im Land. Da müssen wir als Gemeinde Jesu uns von lösen. Das kann nicht so weitergehen, dass wir immer toujours in die gleiche Richtung gehen, wie die öffentliche Meinung und wie die Medien uns das vormachen. Wir können uns es nicht mehr leisten, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Freunde, wir können es uns nicht mehr leisten, immer die Welt aufzuteilen, polarisierend aufzuteilen in links und rechts, in fortschrittlich und konservativ. Wir haben einen dritten Weg, liebe Freunde. Wir haben einen dritten Weg von Gott bekommen. Und manchmal müssen wir tatsächlich mit der konservativen Seite liebäugeln und manchmal mit der anderen. Wir haben einen dritten Weg bekommen, den Weg des Evangeliums. Wir können nicht in diese Polarisierungen immer reingehen. Wir haben es heute schon gehört, in dem, was im Lobpreis und während der Gebetszeit hier gelaufen ist. Beim Abendmahl. Es gibt Dinge, die sind wichtiger. Zusammenzukommen. Eins zu werden. Unser Land braucht eine Gemeinde und die braucht jetzt nicht zahlenmäßig so riesig zu sein, aber unser Land braucht eine Gemeinde, die aufsteht. Unser Land braucht eine Gemeinde, die bereit ist, in die Lücken, in die Risse hineinzugehen. Ich habe eben gesagt, ich habe den Herrn gefragt, Herr, was soll ich tun? Und mein Herz war tief traurig, als ich eben vor 2 Jahren aus dem Gemeindedienst heraus bin und dann gesagt habe, Herr, jetzt bin ich ein alter Mann irgendwie, oder? Und ich brauche jetzt wirklich nicht von euch die Bestätigung. Das ist nicht im Honorar drin. Nein, Gott hat so liebevoll, so gütig, muss ich wirklich sagen, in ganz kurzer Zeit mir gezeigt, was ich machen soll. Und zwar durch einen jungen Mann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich irgendwie in die Gesellschaft hätte hineinwirken können, wie ich eine solche Lücke, von der ich eben gesprochen habe, hätte ausfüllen können. Da kommt ein junger Mann, der in der katholischen Behördenseelsorge tätig ist. Er sagt, könntest du nicht etwas über den Antisemitismus mal bei uns in den Behörden in Frankfurt und Umgebung sagen? Und dann habe ich angefangen, über Antisemitismus zu reden. In Behörden, in Frankfurter Behörden. Und da bin ich die ersten Male so fürchterlich auf die Nase gefallen, weil da saßen hochgebildete, hochgradig, früher dachte ich immer, oh Mann, die unteren Ränge in den Behörden, das sind, die haben halt vielleicht Volksschule oder so, ne? Aber nichts, das waren alles studierte Leute, die saßen da gegenüber. Wenn ich was gegen den Antisemitismus sagte, hatten die drei Argumente dafür. Und in den Behörden ist ein wachsender Antisemitismus wie überall im Land sichtbar. Das heißt, wir müssen etwas dagegen tun. Der Herr hat mir diese Tür geöffnet und ich darf da reingehen. Und irgendwann habe ich gesagt, Heiliger Geist, so komme ich doch nicht weiter. Was soll ich hier? Die reden mich in Grund und Erdboden und ich gehe da wie so groß mit Hut gehe ich mittags oder abends da raus. Also der macht es anders. Sag, dass du aus einer Glaubensposition kommst, dass du die Bibel glaubst und dass du dich zu Jesus Christus bekehrt hast. Ich sage, was? Genau. So habe ich es beim nächsten Mal gemacht und siehe da, das Ding funktioniert seitdem. Läuft wie ein Uhrwerk. Ich sage, ihr lieben Leute, ihr könnt noch so viel gegen Juden oder sonst was haben, das ist, akzeptiere ich, wir wollen darüber reden, wir haben hier eine Zeit. Aber bitte respektiert auch, ich komme aus einer tiefen Erfahrung und Bekehrung zu Jesus Christus und ich glaube an das Wort Gottes, das ewige Wort Gottes, die Bibel. Höchste Ränge in den Behörden sitzen heute da. Und wir haben den Nachfragesog noch längst nicht befriedigt. Und die kommen und sagen, kannst du das noch mal, können Sie das nochmal erklären mit Ihrer Bekehrung? So, da wächst etwas, da wird Samen ausgesät, solche Möglichkeiten. Ein anderer Freund von mir, der war mal 400 Meter Hürdenmeister hier im Land, will den Namen einfach nicht nennen, für die, die das ist eine Strafe für die, die sportlich nicht interessiert sind und nicht am Montag die Sportteile richtig durchgucken. Also, er hat einen anderen Weg gefunden. Er hat sich bekehrt vor einiger Zeit und er hat jetzt dadurch, dass er eben ein toller Sportler, Leistungssportler war, Respekt und hochgebildet ist, respektieren ihn die Top-Etagen der Unternehmen. Und er hat sich etwas entwickelt, ist ein Personality-Coach geworden, wobei er also körperliche Fitness, gute Ernährung und diese Dinge bringt. Und auch, wie muss ich mich als Persönlichkeit, wie muss ich mein Seelenleben und mein Inneres in Ordnung halten. Und dann kommt er mit dem Evangelium. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr lieben Freunde, wie sehr in den Top-Etagen der Unternehmen eine Offenheit für das Evangelium ist. Das ist wunderbar, aber nicht genug damit. Ich kenne einen jungen Mann, der ist ein begnadeter Musiker. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, um keine Werbung hier zu machen. Aber der wird von manchen Pastoren noch etwas kritisch beäugt und manchmal, wenn er seine Tigershow auf der Bühne macht, dann denken die, ist der Mann überhaupt bekehrt? Ja, er ist bekehrt. Er hat in Kiew schon vor 8000 Leuten zur Bekehrung aufgerufen. Er hat viele, viele gute Dinge gemacht. Er ist ein begnadeter Sänger und Musiker. Und er hat einen Vertrag bei Bertelsmann. Ja, einem der großen Musikproduzenten der Welt. Gehört zu den fünf Großen. Und Bertelsmann hat inzwischen mit ihm und anderen Gläubigen CDs gemacht, die in die Charts gekommen sind und wochenlang in den Charts waren und in den Charts bleiben werden und immer wieder in die Charts kommen. Werthaltige Musik. Also es fängt auf so vielen Dingen an. Wir haben vorhin für die Regierenden gebetet. Ich hoffe, ihr wisst, wie in Berlin das Gebetsfrühstück, das Dieter Boy und andere dort unter Bundestagsabgeordneten in jahrelanger Kleinarbeit aufgebaut haben, wie sehr das wächst. Und er hat mir gesagt, die größte Fraktion oder die zweitgrößte Fraktion im Augenblick ist die Fraktion der Christen im Deutschen Bundestag. Aber das sind Dinge, die du in den Medien nicht sehen und nicht hören wirst. Aber das ist unser Deutschland, unser Vaterland, das ist in Bewegung, aber nicht durch unser Können, durch unsere Tüchtigkeit und weiß ich was alles, sondern es ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes. Und es ist unsere Aufgabe, in der Gnade zu wandeln. In der Gnade zu wandeln. Das heißt, gläubig hinter unserem Heiland Gott herzugehen. Glauben, dass dieses Land erweckt wird. Glauben nach allem, was wir schon in den 90er Jahren, da kam der Toronto-Segen zu uns. Ich war einer derjenigen, die damit auch etwas zu tun hatten. Und was mir heute noch nicht jeder verziehen hat. Aber es war eine großartige Zeit. Nur viele glaubten daraus schließen zu müssen, jetzt gehen wir schnurstracks in eine Erweckung rein. Aber wir müssen lernen, die Zeit Gottes zu ergreifen, in der Zeit Gottes zu uns zu bewegen. Und wir müssen das Wort Erweckung manchmal neu buchstabieren. Einen Aufbruch brauchen wir im Land, aber wir brauchen zunächst einen Aufbruch am Haus Gottes. Und das können wir von Daniel und seinen Freunden sehr gut lernen. Daniel und seine Freunde sind vorbildhaft, wie sie in einer okkulten, wie sie in einer gottfeindlichen Umgebung einen erfolgreichen Dienst und eine Veränderung ihrer Umgebung durchgeführt haben. Und lasst uns das ganz kurz, aber mit einem freudigen Herzen und mit einem offenen Herzen anschauen und andenken. Ich habe, bevor wir das tun, noch mehr gerade fällt mir das ein, das muss ich euch unbedingt mitteilen. Es ist nicht nur, dass die Franzosen uns die Incertitude allemande als Betrachtungsgrundlage deutscher Entwicklungen, Notstände und auch Freudenrufe immer wieder durch diese Brille uns angucken. Für andere in Europa muss das einfach noch zwischendrin reinbringen, damit wir lernen, wir dürfen nicht auf dieser säkularen Welle weiter mitschwimmen. Das ist mir das größte Anliegen im Augenblick, weil der Heilige Geist ist mir in den Tagen vor diesem 3. Oktober tagtäglich ins Herz gesagt hat. Er hat gesprochen, hat gesagt, sag es ihnen. Eine andere Sicht, ich weiß jetzt nicht, ob sie aus Italien oder wo sie herkommt, an deutschen Toilettenwänden steht überall No Future, No Past, No Plusquamperfekt. Oder wie der Schwab sagt, das ist alles nimmer das. Okay. Eine andere, und das ist ja alles unser vereintes Europa, das werdende vereinte Europa, aber um uns herum betrachtet man uns, beobachtet man uns. Man hat uns 40 Jahre lang wegen unseres Wirtschaftswunders, des sogenannten, und wegen unserer demokratischen Schnellkurse bewundert. Diese Bewunderung fängt langsam ab und man sieht uns etwas kritischer. Deswegen brauchen wir aber nicht gleich noch mehr Molltöne anschlagen. Sondern wir sollten das gut an uns heranlassen, denn oftmals redet Gott auch durch solche Dinge zu uns. Ihre gemeinsame schreckliche Botschaft, die der Deutschen, das Leben in Deutschland ist ein einziges Perpetuum terribile geworden. Die Deutschen sind ein Volk ohne Zukunft, beladen mit Erbschande und dazu verurteilt, sich zwischen sterbenden Wäldern, Meeren und Flüssen ein grausames Dasein zu fristen. Ja, so ist es. Hör mal, lies mal die Medien. Ich weiß nicht, ob du den politischen Teil immer auslässt, weil du es schon nicht mehr sehen und hören kannst. Worüber sie sich streiten, worüber sie kämpfen, was sie alles verändern wollen und doch nicht hinkriegen. Lass mich zum Schluss zwei Dinge noch sagen. Es wird uns auch angekreidet, ihr Lieben. Ich muss das auch sagen. Ich sage es mit aller Ehrfurcht. Mit aller Ehrfurcht vor unserer Geschichte und vor unserer völkischen Vielfalt und vor all dem, was wir noch zu bewältigen haben. Aber es wird uns angekreidet, die Deutschen fürchten sich ständig davor, ein normales Selbstbewusstsein könnte ihnen als nationalistische Hoffart ausgelegt werden. Auch da müssen wir dran arbeiten. Das heißt nicht, dass wir wieder in frühere arrogante Verhaltensdenk- und Redeweisen abdriften. Das heißt, dass wir lernen, normal zu sein. Und als Gemeinde Jesu Christi dürfte uns das nicht schwer fallen. Wir haben alle Instrumente und wir haben lange genug diese Instrumente trainiert in unseren Kreisen, in unseren Hauskirchen, überall. Und wir sind Herr dieser Instrumente. Wir können mit diesen göttlichen Instrumenten umgehen und wir dürfen in diesen Instrumenten wandeln. Von dort her haben wir Antworten für die Gesellschaft und die Gesellschaft hat ihre Fragen. Schließlich noch eins, die Londoner Sunday Times hat immer noch auch nach den Entwicklungen der letzten Jahre die Bundesrepublik Deutschland in einer Liste von über 100 Kandidaten auf einen der vorderen Plätze gesetzt, was demokratisches Verhalten, was Freiheit, was Lebensqualität angeht. Das dürfen wir nicht vergessen. Das sollten wir dankbar unserem Gott immer wieder sagen. Danke, Herr, dass wir diese Lebensqualität hier haben. Und ich weiß, dass es einigen hier nicht gut geht. Ich weiß, dass es einigen, je weiter man nördlich geht, ja, das ist ein Süd-Nord-Gefälle. Hier sind 6,3% arbeitslos, in den nördlichen Ländern sind es bis zu 20 und über 20%. So, ich weiß, dass nicht alle Dinge zum Besten stehen, darüber reden wir aber nicht. Aber ich ermutige, ich ermahne und ich rufe die Gemeinde Jesu Christi, ihr lieben Freunde, und das tue ich überall. Und das geht auch an mein eigenes Herz, dass wir nicht in diese Molltöne mit einstimmen und dass wir nicht alles negativ finden und negativ bereden und zerreden, sondern dass wir anfangen in der Kraft dieses einen Gottes, von dem gesagt wird, er ist der Herr, der absolute und der einzige Herr der Geschichte, dass wir ihm anfangen zu vertrauen, auch für die Geschichte unseres Landes. Amen. Und schließlich die letzte dieser Meinungen, die ich einfach jetzt noch nachreiche, eben der Geist Gottes hat mich daran erinnert, das noch zu tun. Der britische Erfolgsautor Anthony Burgess konstatierte, trotz seiner Abneigung gegen die deutsche Unart, lange Würste zu fressen, Schweinshaxen abzunagen, große Portionen Kraut in sich hineinzuschaufeln und gewaltige Mengen Flüssigkeit aufzunehmen, in der illustrierten Stern undifferenziert. Es gibt für mich kein schöneres Land als Deutschland. Ein Engländer. Halleluja. Unsere Aufgabe ist es, unsere Position, unseren Stand in Christus zu ergreifen, ihr lieben Brüder und Schwestern und ihr lieben Freunde. Es ist die Zeit, ist da, jetzt ist die Zeit. Wir müssen unsere Waisenmentalität, wir müssen unsere Schuldgefühle, so merkwürdig das klingt von einem, der ein fast jüdisches Herz in sich trägt. Aber wir müssen unsere Schuldgefühle langsam unter Kontrolle kriegen, unter die Kontrolle des höchsten Herrn bringen und zu einem gesunden Selbstbewusstsein kommen, sonst werden wir in dieser Nation die Zeit verschlafen. Es ist die Zeit ist reif. Und die christlichen Bewegungen und die christlichen Highlights und die christlichen Aufbrüche, sie verdienen es, dass auch wenn sie außerhalb unserer eigenen theologischen Denkweise entstehen, dass wir sie unterstützen und dass wir mit ihnen zusammen gehen und suchen, wo können wir und wie können wir die Gesellschaft erreichen. Wir können nicht dabei stehen bleiben, dass wir auch den Niedergang des Christentums in Deutschland und in den Großkirchen im Allgemeinen, dass wir ihn weiter bejammern. In den Großkirchen, ihr lieben Freunde, sind mehr Menschen, die sich sehnen und Ausschau halten nach dem lebendigen Gott, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Beim letzten Frankfurter Kirchentag haben wir es gesehen. Auf der Straße haben sie sich hingekniet zu Hunderten und haben ihr Leben Jesus Christus gegeben. Suchende Menschen an vielen Stellen. Wir haben nicht das Recht zu kritisieren. Wir haben die Aufgabe, mit wachen Augen dieses herrliche Evangelium von Jesus Christus in die Menschen, die uns umgeben, in ihre Lebensumstände, ihre Lebensgewohnheiten, ihren Lebensrahmen hineinzutragen. Aber mit adäquaten Mitteln. Wir können nicht immer einfach nur kommen und sagen, Jesus ist Herr. Die Zeiten haben sich geändert. Wir leben in einer nachchristlichen Gesellschaft. Die Menschen hier wissen nicht mehr. Auch die vielen Ausländer, die bei uns Heimat gefunden haben, die wissen nicht, wer Jesus Christus ist. Und wir müssen uns angewöhnen, eine andere Sprache zu sprechen. Ich hoffe, dass ich Beispiele, ein Beispiel dieser anderen Sprache will ich euch ganz schnell demonstrieren. Und weil ich mich auch damit auseinandergesetzt habe und auseinandersetzen musste. Wenn wir sagen, mache zu Jüngern, dann können wir genauso gut sagen, das Kunststück, wirklich frei zu sein, das bedeutet es, Jünger Jesu zu sein. Das Kunststück, wirklich frei zu sein, das ist es, Jünger Jesu zu sein. Klingt noch ein bisschen neu hier im Bible-Belt hier. Lass dir noch ein anderes Beispiel zeigen. Macht euch die Erde untertan und vermehrt euch. Damit können viele Leute heute nichts anfangen, die sagen, das ist unsozial. Oder in irgendeiner Form passt das nicht in unsere Weltanschauung rein. Daraus kann man aber sehr gut machen, und ich will nur Anregungen geben, mehr kann ich ja auch hier nicht tun. Daraus kann man machen, wir wollen von großen Projekten träumen und sie gemeinsam realisieren. Amen. Oder seid fruchtbar. In grenzenloser Mobilität die Zukunft unseres Landes gestalten. Ja. So, es sind Anregungen, liebe Freunde, es sind Anregungen. Wir müssen unser Gottesbild unter die Lupe nehmen. Weißt du, mein Freund und meine Freundin, weißt du, dass 80% deiner eigenen Biografie in dein Gottesbild einfließen? Bis zu 80%, ich muss genau sein, bis zu 80% fließen in dein Gottesbild ein. Glaubst du, dass dieses Gottesbild, in dem noch 20%, vielleicht 25% der biblischen Wirklichkeit entsprechen, dass du diesem Gottesbild gemäß in die Gesellschaft hineinwirken kannst, dass du deinem Vaterland dienen kannst wie ein treuer Knecht und eine treue Magd Jesu Christi? Das geht nicht. Unser Gottesbild muss in Ordnung kommen. Und Gott gibt uns Anregungen und Hilfe in seinem Wort, wie wir das Bild über ihn klar kriegen können. Für mich ist eine ganz große Hilfe gewesen, darüber findet ihr auch auf dem Büchertisch, den die Billa da hinten betreut, etwas. Das Hohe Lied der Liebe, Kapitel 4, Vers 9, einen Vers nur, wenn ihr mir gestattet. Du hast mir das Herz geraubt, sagt der Bräutigam Jesus Christus zu dir und zu mir. Denn wir sind ja die Braut, auch ich. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unser Jesus. Das ist unser Bräutigam. Natürlich verlangt er Gehorsam, natürlich verlangt er Nöten in all dem, was uns beschwert, nicht wagt anzugucken, weil wir sein Herz brechen. Das ist unser Jesus. Und das zu lernen war für mich, ich bin ein Spätgeborener, mit 43 habe ich den Herrn kennengelernt. Und da ist man schon vorgeprägt. Aber das ist für mich ein solcher Heilungskorridor, ein solcher Befreiungskorridor, zu wissen, dass mein Jesus so ist und nicht, wie ich gedacht habe, dass er sein müsste. Er liebt mich und er liebt dich in einer so unglaublichen Weise, dass wir es verstehen und lernen müssen, wenn wir wollen, dass wir diese Gesellschaft mit dem Evangelium in einer adäquaten Weise erreichen. Und wir wollen das, ich weiß das. Die Sehnsucht ist in uns allen. Der Geist Gottes hat in den letzten Jahren etwas vorbereitet. Und jetzt ist die Zeit, ihr Lieben. Ich bin davon überzeugt. Und wir brauchen keine Eile, keinen Druck, keine Hektik. Aber jetzt ist die Zeit, die Positionen zu finden. Ich lade dich ein, mein Bruder. Ich lade dich ein, meine Schwester, dass du deine Position findest. Und Gott ist bereit, dir den Weg zu weisen. Und im Kreise der Geschwister wirst du prophetisch und adjustierend Hilfen bekommen, die dir zeigen, wie du es machen kannst. Diese Gesellschaft ist voller Nöte und Fragen. Wir überschätzen die Gesellschaft. Wir sagen, sie ist so feindlich dem Christsein, dem Christentum, der Evangeliumsbotschaft gegenüber, dass wir uns kaum behaupten können. Wie war es denn mit Daniel? Wo war er denn und seine drei Freunde? Sie waren im stockokkulten Babel, am Hofe des noch okkulteren Königs Nebukadnezar. Dieser hatte sie berufen, seine Berater Ausbildung zu nehmen, 3 Jahre lang sich ausbilden zu lassen, zu lernen die Sprache der Babylonier, die Gewohnheiten, die okkulten Riten. Und sie waren sich nicht zu schade dazu. Ich sage nicht, dass du okkulte Riten kennenlernen musst. Aber ich sage dir, dass du die Furcht vor dieser Gesellschaft, die so gottfeindlich ist, die musst du loswerden. Und das ist die größte Sehnsucht des Heilandes, die größte Sehnsucht unseres Gottes, dass wir endlich die Furcht vor dieser Gesellschaft aufgeben. Dass wir nicht denken, wir könnten uns die Finger schmutzig machen, wenn wir irgendwo reingehen und mit ihnen auf den Fußballplatz oder mit ihnen in eine Disco oder sonst wohin gehen. Wir versauen uns unser Herz schon nicht. Dafür ist der Heilige Geist der Statthalter in uns. Er lebt doch in uns. Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Deshalb lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir und in dir. Du brauchst doch keine Angst haben, wenn du in ihre Umgebung gehst und in ihre Kreise. Du kannst doch sogar Dinge aushandeln. Ich gehe mit dir dahin, wo du dich entspannst und du gehst mit mir dahin, wo ich mich entspanne. Halleluja. Ich merke schon, ihr seid voll dabei. Ihr Lieben, dieses Deutschland, dessen Wiedervereinigung wir heute feiern. Wir sind ein Land geworden. Und wir können diese Einheit als Bundesrepublik nicht händeln. Aber wir müssen es langsam lernen, die Zeit ist da. Ich will euch ein Beispiel sagen. Der jetzige tschechische Präsident Klaus, der war damals Ministerpräsident. Und als er sich mit dem sächsischen Ministerpräsident Biedenkopf mal traf, weil sie ja Nachbarn sind, da sagte der Biedenkopf, wissen Sie, also bei uns läuft das so, 70% hier in Sachsen, die bringen wir selber auf. Aber 30%, da brauchen wir nur einen Telefonanruf nach Bonn. Damals war das noch Bonn, die Hauptstadt. Telefonanruf nach Bonn genügt und wir haben die 30% haben wir in wenigen Tagen. Er hat der damalige Ministerpräsident Klaus gesagt, das ist nicht unser Weg, wir haben nicht so viel Geld, aber wir gehen ran. Und ich sage Ihnen, Herr Biedenkopf, in 10 Jahren haben wir gleichgezogen oder Sie überholt. Heute ist es der Fall, dass in Tschechien die Dinge auf Wachstum stehen. Ich will nicht sagen, dass in Sachsen die Dinge nicht auch gut laufen. Meine Biller und ich, wir waren platt, wie super Autobahnen es in Sachsen gibt. Das ist so modern fast wie in Frankfurt schon, wie in Frankreich schon. Oder in Italien, wo die Autobahnen privat finanziert sind. Und in Westdeutschland haben wir ja diese Huppelautobahnen. Ja? Bum, 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 bum. Da brauchst du schon eine extra Federung noch für westdeutsche Autobahnen. Die sind so alt und vergammelt, das gibt's gar nicht mehr. Aber in Sachsen und auch in Thüringen, in anderen neuen Bundesländern sind die Autobahnen sind top, ja, dreispurig und boah, leider darf man da nicht oft volles Rohr fahren. Aber sie sind wunderschön. Aber ich sage nur, in Tschechien haben sie nicht geschlafen, in Tschechien haben sie Zivilcourage an den Tag gelegt und das hat sich ausgezahlt. Und genauso ist es in Polen, genauso ist es in Ungarn, genauso ist es in Slowenien. Und andere werden folgen. So, und da ist etwas bei uns im Land und da können wir als Gemeinde Gottes wieder hilfreich sein. Und sagen, ihr lieben Leute, es geht nicht, wir können nicht jammern immer. Wir haben eine großartige Zeit gehabt. Wir haben 40 Jahre großartige Entwicklungsmöglichkeiten gehabt. Aber es hat uns ein bisschen den Kopf verdreht, diese Wohlstandszeit. Heute sind wir zu Tode betrübt und unendlich traurig und trauern dieser Zeit nach und sagen, ach, wenn es doch wieder so wäre. Aber die Zeit ist weitergegangen und ich denke, das wird nicht wiederkommen. Aber wir haben Möglichkeiten. Wir sind eines der Wohlstandsländer dieser Erde. Millionen Menschen reißen sich darum und würden auf einem ganz schlappen Kahn das Mittelmeer überqueren, nur um hier leben zu können. Nur um hier ein bisschen Lebensqualität zu haben. Wir haben es so gut und das gilt es anzunehmen. Es geht uns wirklich generell gut und wir müssen lernen, dieses Gute, was wir haben, noch mehr in die Waagschale zu werfen, noch mehr davon zu geben, so wie Daniel und seine Freunde es in Babylon taten. Sie hatten nur einen Wunsch und der steht im Daniel 1, im Vers 19. Und sie dienten dem König. Und sie dienten dem König. Und ich frage dich und ich frage auch immer wieder mich, wie weit bin ich bereit, diesem Land meinen Dienst zu geben, meine Kräfte zu geben, diesem Land alles zu geben, was ich bin und habe im Auftrag meines Königs, mit meinem Heiland zusammen, mit meinem Herrn, dem Heiligen Geist zusammen. Wie weit bin ich bereit? Die drei jungen Männer waren bereit. Und sie wagten einen Glaubensschritt nach dem anderen. Zuerst gingen sie mit ihren heiligen Grundsätzen an eine äußerst gefährliche Adresse, nämlich den Oberaufseher, der sie zu betreuen hatte seitens des Königs. Und sie sagten ihm, wir werden diese Dinge, die vom Tisch des Königs kommen, dass wir sie essen und trinken, die werden wir nicht nehmen, denn sie sind den Götzen geweiht. Wir wollen unsere Seele nicht verunreinigen. Das war das, was sie sagten. Aber sie sagten es nicht in einer provokanten Form, sondern sie hatten gelernt, sich weise und behutsam zu bewegen in einer gottfeindlichen Welt. Und das ist es, ihr lieben Freunde, was wir auch noch lernen müssen. Wie bewegen wir uns sensibel und ausgewogen, aber mit Festhalten an heiligen Grundsätzen? Wie bewegen wir uns in dieser Welt? Und wie bewegen wir uns richtig? Es genügt nicht, dass wir einmal auf dem Marktplatz stehen und pflichtgemäß das Evangelium rausschreien und die Leute gehen vorbei, weil sie es nicht verstehen. Ich glaube nicht, manchmal ist es das Richtige. Ich lehne das nicht ab, bitte guckt mich nicht so ernst an, weil darunter leide ich tierisch. Das dürft ihr mit mir hier nicht machen. Ich weiß, dass Evangelisationen gut sind und sein müssen, aber alles zu seiner Zeit. Manchmal ist es wichtiger, dass man in kleinen Gruppen wie Daniel und seine Freunde mit vier Mann in die Höhle des Löwen geht, in das zentrale Ding geht, wo das Gottfeindliche eigentlich bewahrt und aufrechterhalten wird und dass man dort in einer geeigneten Weise dient. Und ich weiß, dass in diesem Raum Männer und Frauen sitzen, die warten darauf. Die sind auf dem Sprung. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du auch jetzt schon anfängst, Berufungen auszusprechen in Herzen. Darüber, wo du lange schon drüber nachgedacht hast. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Zögere nicht mehr, sondern nimm es aus der Hand Gottes und geh diesen Weg. Mutig und kühn. Halte an deinen Glaubensgrundsätzen fest wie Daniel und seine Freunde, aber geh den Weg. Geh den Weg. Und ich sag euch was, ihr lieben Geschwister, die Zeit wird so aufregend und so schön und so gut. Und wir, wenn wir bereit sind, die Dinge, die wir eingefahrenermaßen liebgewonnen haben, unsere Komfortzone, wie manche hochgeistigen Leute das nennen, unsere Bequemlichkeit, all das, was uns so ans Herz gewachsen ist. Ihr könnt mir glauben, ich bin 65 und ich weiß genau, was ich sage, was mir lieb geworden ist. Und boah. Und dann noch mal zu sagen, nein, ich will das irgendwie, Herr, mit deiner Gnade und mit deiner Hilfe will ich darüber stehen und will sagen, wenn ich gefragt bin, das oder das oder das, dort oder dort oder dort zu tun, dann tue ich das gerne und dann tue ich das mit Freude und dann tue ich das mit einer Einstellung, die sagt, ich kann es gar nicht mal, ich kann es nicht einmal, sondern ich muss es mir vom Herrn schenken lassen. Ich erinnere an das, was ich vorhin erzählt habe mit den Behörden in Frankfurt und Umgebung. Ich konnte es nicht, ich bin falsch an das Ding rangegangen, habe über den Antisemitismus doziert und bin auf die Nase gefallen. Und erst als der Holy Spirit eingegriffen hat und gesagt hat, Junge, so geht das nicht, dann habe ich Durchbrüche gekriegt, über die ich mich kindlich und tierisch freuen kann. Und so soll es bei dir auch sein. Dieses Leben ist kein Leben, das unter einer Knechtschaft steht, sondern wir haben die Knechtschaft abgeworfen, ihr lieben Freunde. Wir sind frei, unserem König zu dienen. Und es macht Spaß, in der Gemeinschaft der Gotteskinder dieser hier vertretenen Gemeinden und darüber hinaus diesem Land zu dienen. Und dieses Land ruft. Dieses Land hat Fragen. Dieses Land hat eine große Unruhe. Dieses Land hat Engpässe, aus denen es nicht weiß, wie es herauskommen kann. Und es möchte so gerne hören, wie geht es weiter von hier. Und ich sage euch, etwas ist in Bewegung gekommen, zum Beispiel die Gruppe um Christoph Häselbarth, die Väter- und Mütterbewegung. Ich bin sehr nah an dieser Bewegung dran und ich kann deswegen ein bisschen beurteilen. Das ist nicht auf einmal gekommen, sondern das ist gewachsen. Aber das Ziel ist, alles niederzulegen. Das Ziel dieser Männer und Frauen, die in dieser Bewegung sind, ist, alles niederzulegen, um diesem Land zu dienen. Und zwar mit dem gleichen Herzen, mit dem es ein John Knox getan hat für Schottland. Herr, gib mir Schottland oder ich sterbe. Und diese Männer und Frauen, die die Väter- und Mütterbewegung in Deutschland anführen, die haben inzwischen selber dieses Herz, dass sie sagen, Vater, gib uns Deutschland. Und Christoph Häselbarth ist ein Mann, der sicher nicht leichtfertig irgendetwas sagt, aber er glaubt daran, dass dieses Land ein christliches, ein Land des Aufbruchs und ein Land wird, in dem die Herrlichkeit Gottes von der Nordsee bis zu den Alpen und von der tschechischen Grenze bis nach Luxemburg hineinstrahlt. Die Herrlichkeit Gottes soll in diesem Land wieder gesehen werden, aber dazu ist es notwendig, dass Männer und Frauen aufstehen. Und dass Männer und Frauen glaubend aufstehen und sagen, wir machen es. Glaubensschritte gehen, so wie es Daniel und seine Freunde taten. Was taten sie denn? Sie aßen nicht die Speise, die sie für geistlich unzumutbar hielten. Und dann gingen sie Daniel voran und sagten, wir sind in der Lage, den Traum des Königs zu deuten. Wir haben die Gaben von Gott bekommen. Und ich sage dir, du hast Gaben von Gott bekommen. Jeder, der hier sitzt, hat Gaben von Gott bekommen. Nimm diese Gaben und lass sie nicht verrotten, sondern kultiviere sie und diene in dieser deiner Gabe. Diene den Menschen da draußen. Die Welt ist voller Fragen. Die Welt ist voller Unruhe. Und eines Tages, davon bin ich überzeugt, wird nicht nur die Väter- und Mütterbewegung, sondern auch andere Bewegungen, The Call und was alles dazugehört, die diese Entschlossenheit haben, das Weizenkorn muss in die Erde, ich will nicht mehr für mich da sein, ich will nicht mehr meine Existenz kultivieren, sondern ich will den Willen des Herrn sehen, für mein Land, mein Vaterland, mein Deutschland. Und ihr Lieben, ich bin vielleicht etwas emotionalisiert oder enthusiastisch, das ist nun mal, ich versuche das immer wieder auch zu domestizieren, das gelingt mir nicht immer. Heute gelingt es mir wieder gar nicht so gut. Aber ich weiß, dass ihr voller Verständnis und Liebe seid für auswärtige Leute, das ist mir schon... Ja, ihr habt ja auch immer... Ihr seid ja auch immer, so seid ihr ja groß geworden. Dies ist ein touristisches Land, hier lebt man vom Fremdenverkehr unter anderem und man muss die Fremden freundlich behandeln, das ist mir schon klar. Halleluja. Aber worauf, und das ist mein Schlusssatz, und dann, denke ich, wollen wir einfach Gelegenheit geben, dass, wenn der Geist Gottes etwas bewegt und geredet hat, dass du dann darauf eingehen und antworten kannst. Aber zum Schluss möchte ich sagen, eines ist gewiss. Dieser Gott, von dem ich dir das Evangelium des Daniel nenne ich es mal, diese Botschaft, Gott ist in Kontrolle. Er hat alles im Griff, vorgelesen habe. Dieser Gott wird dich legitimieren, so wie er Daniel und seine Freunde legitimiert hat. Das heißt, du brauchst nicht diese Angst zu haben. Boah, ich habe schon mal das Evangelium weitererzählt und ich bin auf die Nase geflogen. Ich bin auch schon 100 Mal auf die Nase geflogen. Ich habe 100 Mal dumm und schwach ausgesehen. Aber ich bin durchgekommen. Ich bin nicht da. Das ist keine Krankheit, die zum Tode führt. Amen. Lass es geschehen, dass du einfach mal ein paar Mal dumm aussiehst, aber dann, wenn der Heilige Geist sieht, und denk an die Bibelstelle aus dem Hohen Lied, die Augen des Herrn wenden sich ab, weil er es nicht ertragen kann, wenn er sieht, wie du dich bemühst, und einen Augenaufschlag von dir bricht sein Herz. So sehr liebt er dich. Aber ich bitte dich, lass diesen Tag vielleicht eine Initialzündung oder irgendetwas in deinem Leben sein und glaube daran, die Legitimation Gottes, die wirst du bekommen. Gott ist es, der dich bestätigen wird. Hab keine Angst, dass du irgendwo in dieser grauen, babylonisch anmutenden Gesellschaft da draußen, die gottlos ist wie selten zuvor, oder den Terrorismus, der wild um sich schlägt, dass du da untergehen wirst. Nein, es ist ein Gott, der in der Lage ist, für sein Volk zu sorgen. Und dieser Gott, diesen Gott beten wir in Jesus Christus an. Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist Gott. Amen. Ich habe in den letzten Tagen, gestatte mir das einfach zum Schluss, ich habe in den letzten Tagen, so wie ich da an diesen Tag im Gebet dann auch vorbereitet habe, habe ich gedacht, ich muss irgendwie ein Gedicht oder was von dir kriegen. Und ich hatte den Eindruck, tief in meinem Bauch drin, Gott will mir etwas geben. Lass es mich, bevor wir beten, noch ganz kurz über euch und über uns allen aussprechen. Dies ist unsere Nation. Dies ist unser Land. Ein Land, das reif ist, ein Land der Ernte. Dies ist unsere Zukunft, dies ist unsere Hoffnung, dies ist unser Land, hier sind wir zu Hause. Dies ist das Deutschland des Heiligen Geistes, da kommen jetzt auch prophetische Dinge rein, aber das gehört, glaube ich, dazu. Dies ist das Deutschland des Heiligen Geistes mit seinen Menschen, Städten und Dörfern, mit Wäldern und Seen, Bergen und Feldern, mit Sonne und Regen, mit Wolken und Wind. Mit all seiner Vielfalt, Größe und Schönheit. Und überall brechen Quellen der Heilung auf. Dies ist unser Land, dies ist unser Land. Ein Land der Fülle, der Freude, der Einheit. In dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. In dem die Herrlichkeit Gottes wohnt. Dies ist mein Land. Dies ist mein Land. Ein glückliches Land, wo ich träumen darf. Viele Menschen haben hier Heimat gefunden. Hierhin hat Gott seinen Segen bestellt. Dies ist das Deutschland, von dem ich träume. Dies ist das Deutschland, in dem ich lebe. Dies ist mein Deutschland, das ich liebe. Dies ist das Deutschland, das anderen zum Segen wird. Amen. Amen. Amen.